Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Einen schönen guten Morgen Ihnen, unseren Hörern oder Hörer und Hörerinnen oder HörerInnen. Und damit sind wir schon mitten in unserem Thema heute gelandet. Wer will eigentlich gendern? Mit dieser Frage wollen wir uns heute ausführlicher beschäftigen. Denn beim Gendern scheint es so zu sein, dass es zwei Gruppen gibt. Eine Gruppe, die sich stark dafür und eine Gruppe, die sich stark dagegen ausspricht. Wir haben es also mit zwei Lagern zu tun, die kaum noch in der Lage sind, miteinander zu sprechen oder auch richtig zu streiten. Und wir können feststellen, vielen ist das Gendern ein sehr wichtiges Anliegen, während andere die Frage nach dem richtigen Gendern überhaupt nicht wichtig finden. Darum geht es uns heute. Wir wollen fragen, wer das Gendern befürwortet, was diese Menschen an Überzeugungen und Haltung miteinander verbindet, und umgekehrt schauen wir natürlich auch auf die, die nicht gendern wollen und das Gendern kritisieren. Uns geht es also heute nicht in erster Linie darum, Gegnerinnen und Gegner, Befürworterinnen und Befürworter des Genderns auszumachen, sondern wir wollen fragen, warum spaltet das Thema unserer Gesellschaft denn gerade so? Wer will eigentlich gendern? Handelt es sich dabei um ein wichtiges Anliegen oder haben wir es nicht eher mit einer Art Geisterdebatte zu tun? Und dazu begrüße ich Christine Ivanov. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Germanistischen Institut an der Leibniz-Universität Hannover. Dort beschäftigt sie sich mit den Themen Intersektionalität und Diskursforschung. Seit 2017 ist sie außerdem an einem Projekt zum Thema gendergerechte Sprache beteiligt. Guten Morgen, Frau Ivanov.
Guten Morgen.
Und aus Hamburg zugeschaltet ist uns Sabine Mertens, freie Autorin, Publizistin und Übersetzerin und Leiterin der Arbeitsgruppe Gendersprache im Verein Deutsche Sprache. Guten Morgen auch Ihnen, Frau Mertens.
Guten Morgen in die Runde.
Und mit in dieser Runde begrüße ich auch Rüdiger Maas. Er ist aus Augsburg dort und leitet dort das gegründete Institut für Generationenforschung. Bekannt geworden ist er einem breiteren Publikum auch durch seinen Bestseller Generationen lebensunfähig. Was das mit unserem Thema zu tun hat, das erfahren Sie noch genauer. Guten Morgen nach Augsburg.
Guten Morgen.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können uns wie immer anrufen. Erzählen Sie uns, wie Sie es mit dem Gendern halten. Sind die Diskussionen ums Gendern für Sie ein wichtiges Anliegen? Oder meinen Sie, es gibt im Moment eigentlich dringlichere Themen, als sich über Doppelpunkte und Sternchen zu streiten? Unsere kostenfreie Telefonnummer ist die 00800 446 44464. 00800 446 4464 oder Sie schicken uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten versehen mit Ihrer Telefonnummer, dann können wir auch zurückrufen. Wer will eigentlich gendern? Dazu hat meine Kollegin Susanne Zare für uns einige Stimmen zusammengetragen und hat im Netz sich umgefragt.
Also gendern ist mir persönlich, ehrlich gesagt, ziemlich egal. Ich habe nur immer ein bisschen was dagegen, wenn mir das von oben so auferlegt wird. Und das Gefühl habe ich gerade, dass diese Diskussion überhaupt stattfindet. Irgendjemand will das, aber das ist keine natürliche Sprachentwicklung.
Ich finde gendern per se eigentlich cool und ich versuche das in meinem Alltag so gut es geht umzusetzen. Allerdings muss man bedenken, dass das auch einfach situationsabhängig ist. In meiner Arbeit arbeite ich halt viel mit Menschen zusammen, die ganz alt sind und auch mit Kindern. Ja, denke, dass es halt auch wichtig ist, im Sinne von Inklusion nicht nur sichtbar zu machen, welche Personen, welcher Geschlechter bestimmte Dinge tun, sondern auch, dass man im Sinne der Inklusion im Kopf haben muss, dass nicht alle Menschen gegenderte Sprache gut verstehen können.
Ja, da hört man schon raus. Beim Thema Gendern geht es um viele verschiedene Ebenen auch. Da gibt es Fragen, die unsere Sprache betreffen, aber auch Fragen nach gesellschaftlicher Teilhabe oder auch dem Gegenteil davon, gesellschaftlicher Ausgrenzung. Die Frage ums Gendern polarisiert und auch wir, die hier gerade reden oder reden werden, haben alle unsere eigene Haltung dazu. Ich zum Beispiel gendere bewusst nicht ganz so konsequent. Ich weiß, dass das ein Stück weit unentschieden ist, aber ich kann beide Lager irgendwie ein Stück weit verstehen und versuche deshalb ein dosiertes Gendern. Christine Ivanov, Sie, denke ich, gendern konsequent, wenn Sie sprechen, oder?
Ja, ich würde sagen, ich gendere konsequent, aber auch sehr vielfältig. Also mit den verschiedensten Varianten, die die deutsche Sprache zur Verfügung stellt. Aber ja, ich gendere, wenn es um konkrete Menschen geht, immer.
Was fasziniert Sie denn als Wissenschaftlerin am Phänomen des Genderns? Sind es die vielen Sternchen und Doppelpunkte, die Sie da Anfang gereizt haben? Oder auch, wie Sie gerade sagten, so die Möglichkeit, variieren zu können in der Sprache?
Ja, absolut Zweiteres. Also den gendergerechte Sprache, und ich glaube, das ist ein Punkt, der in der Debatte sehr wichtig ist, wird aktuell eben häufig eng geführt auf die Verwendung von Sonderzeichen, auf die Verwendung vom Stern oder dem Doppelpunkt. Aber gendergerechte Sprache oder inklusive Sprache ist ja sehr weit, sehr viel mehr. Also die Verwendung von verschiedenen Neutralformen, von Kollektivbegriffen oder Studierenden als Partizipien oder eben die Möglichkeiten der Beidnennung, alles sehr, sehr lange schon bekannt und auch zunehmend verwendet. Genau, und die Vielfalt an Möglichkeiten finde ich höchst, höchst wichtig hervorzuheben, gerade in dieser polarisierten Diskussion.
Haben Sie vielleicht mal ein Beispiel, wie man einen Satz sagen kann mit etwas Gendern und wie man einen Satz mit etwas mehr Gendern sagen könnte?
Also beispielsweise lässt sich kombinieren, also ich denke mir jetzt mal einen Satz aus, die Teamleitung unterstützt ihre MitarbeiterInnen. Das wäre jetzt eine Kombination aus der Leitung, also einer neutralen Ansprache der Person, die diese Leitung innehat, und der Mitarbeitenden, lässt sich natürlich auch neutral formulieren, aber wenn es da an dieser Stelle beispielsweise darum geht, die Diversität der Personen in diesem Team darzustellen, wäre eine Möglichkeit hier zum Beispiel mit einem Stern zu formulieren, sowohl in der geschriebenen als auch eben in der gesprochenen Sprache.
Wenn ich das richtig verstehe, beschäftigen Sie sich gerade ja auch intensiv mit der Frage, wie Geschlechtsstereotype durch Sprache weitergetragen werden. Können Sie uns das auch mal erklären anhand eines kleinen Beispiels, worum es Ihnen dabei genau geht?
Genau, dabei geht es uns darum, dass gendergerechte oder inklusive Sprache eben weit mehr ist als das, was häufig diskutiert wird, also die Verwendung von bestimmten Personenbezeichnungen, sondern gendergerechte Sprache in dem Sinne, dass sie Geschlechterstereotype verfestigen kann oder eben aufbricht, zum Beispiel auch über die Verwendung bestimmter Adjektive relevant ist. Da untersuchen wir, welche Adjektive verwendet werden für männliche und weibliche Personen, auch für nicht-binäre Personen, aber in unseren Corpora kommt es recht wenig vor im Moment, wenn wir ein bisschen älter sind. Also beispielsweise, wenn auf Frauen mit sogenannten kommunalen oder bestimmten Adjektiven referiert wird, also die schöne junge Frau beispielsweise im Gegensatz zum kompetenten Mann oder dem durchsetzungsfähigen Chef. Was natürlich eben auch dazu führt, bestimmte Stereotype zu verfestigen.
Das heißt, viele verwenden in ihrer Sprache eher unbewusst Adjektive und Attribute, die die Vorstellung einer binären Geschlechterordnung weiter fortschreiben, ohne dass man es wirklich beabsichtigt.
Absolut, absolut, ja.
Sie bieten zum Gendern ja auch Workshops und Beratung an. Das heißt, dass viele Personen und auch Institutionen, also Arbeitgeber, gerade eher verunsichert sind, wie und ob sie gendern wollen?
Also viele interessieren sich für das Thema, sicher auch, weil es eben sehr, sehr breit diskutiert wird seit einigen Jahren, insbesondere eben seit der Entscheidung zur sogenannten dritten Option, ein Interesse und eine Relevanz sehen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, also beispielsweise mehr Zielgruppen ansprechen zu können, jüngere Personen, denen das Thema wichtig ist, ansprechen zu können und sich eben Empfehlungen mal setzen, als Institution mit dem Thema umzugehen. Ja, wir nehmen da auch eine Verunsicherung wahr, eben da es ganz ein dynamisches Feld ist. Es ist sehr viel parallel möglich. Ich glaube auch viel Verunsicherung darüber, dass immer so suggeriert wird, es gäbe das richtige oder falsche Gendern. So dass einmal ein großes Interesse an Hintergründen, an einem Verstehen dazu, warum ist das relevant, besteht, aber sicher auch Unterstützung in der konkreten Umsetzung. Also welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Welche Repräsentationen werden hervorgerufen? Also an wen wird gedacht, wenn ich bestimmte Personenbezeichnungen verwende, an wen nicht. Und wie mache ich es dann sprachlich? Also wie schreibe ich dann Texte, die verständlich sind, die gut lesbar sind und die eben verschiedene Geschlechter inkludieren?
Aber Sie interessiert als Germanistin natürlich auch so dieser Aspekt, dass sich Sprache verändern kann. Das tut sie durch das Gendern ja auch. Und diese sprachlichen Veränderungen machen ja auch vielen, Sie haben es gerade ja auch schon skizziert, Angst. Sollte man Ängste durch sprachliche Maßregelungen wirklich triggern?
Auf keinen Fall. Also ich weiß nicht genau, was sprachliche Maßregelungen sein sollen. Also wenn die
Ja, da ist jetzt gerade die Leitung, glaube ich, nicht mehr da. Ich wollte sowieso, Sabine Mertens, Sie jetzt mit hineinholen. Auch Sie interessieren sich ja für Sprache, sehen aber in einer gegenderten Sprache keine natürliche Sprachentwicklung, wie das vielleicht Christine Ivanov eher sagen würde, sondern eine Art Sprachlenkung. Wo genau sehen Sie da den Unterschied?
Ja. Ich möchte zurückkommen auf Ihre Ansage eben, auf den Einspieler, wo Sie gesagt haben, ja. Vielen ist gendergerechte Sprache wichtig und anderen nicht. Und damit geht es schon los, wie wir diese Beobachtung, die wir da machen über Gendersprache, weitertragen. Es ist nämlich genau umgekehrt. Vielen ist sie überhaupt nicht wichtig und anderen aber schon. Und da sind wir auch genau am Thema. Also ich assoziiere tatsächlich mit der Gendersprache als allererstes einen historischen Erzählstoff, nämlich Wilhelm Tell, der sich weigert, den Gesslerhut zu grüßen, den der Landvogt Hermann Gessler da aufgestellt hat und den seine Untertanen grüßen sollen. Und die Gendersprache macht genau das mit den Bürgern, die, wie gesagt, mehrheitlich überhaupt kein Interesse an Gendersprache haben. Das ist belegt mit inzwischen unzähligen Befragungen. Mhm. Die Bürger möchten nicht ihre Untertänigkeit erweisen. Ja? Also daran sieht man schon, dass es überhaupt nicht um Sprache geht, sondern um Machtausübung. Das ist sehr irritierend und es ist wirklich der sprachliche Diskurs, also von der linguistischen Seite, ist totgelaufen. Ja? Es geht nicht um Sprache, sondern um Macht. Und wenn man das so, diese Perspektive hat, dann kann man historisch gucken, wo kommt es her? Das Gendersprachprojekt ist ja nur ein Auswuchs eines politischen Programms. Und dieses Programm heißt Gender Mainstreaming. Wenn dieses Programm, während wir uns jetzt hier die Köpfe heiß reden, läuft dieses Programm weiter. Es ist per Kabinettsbeschluss Gender Mainstreaming beschlossene Sache seit Ende letztes Jahrhundert. Und wenn nicht die Propagandisten dieses Programms mit ihrer Gendersprache das so forcieren würden, dann wäre es überhaupt kein Thema mehr, ja? Weil die Leute auf der Straße interessiert es nicht. Mhm. Es ist ein elitäres Elitenprojekt, ja.
Ja, Sabine Mertens, wir kommen auf diese Punkte noch zu sprechen, auch auf die Verbindung zwischen Sprache und Macht und die Frage, ob das, was viele wollen, das Richtige ist. Wir haben ja noch Zeit und sprechen darüber. Lassen Sie uns noch kurz etwas zu Ihrer Tätigkeit sagen. Sie leiten, wir haben es eingangs auch schon gesagt, die Arbeitsgruppe Gendersprache im Verein Deutsche Sprache. Womit beschäftigen Sie sich da genau?
Ja, wir beschäftigen uns genau mit den Auswirkungen dieser versuchten Sprachlenkung von oben, weil bei mir laufen zum Beispiel hunderte von E-Mail-Nachrichten auf von Leuten, die ganz entsetzt und erschrocken sind, wie weit sich diese Gendersprachdoktrin schon auf allen gesellschaftlichen Ebenen nicht durchgesetzt hat, aber vorangetrieben wird. Also das geht los in der Schule, dass Schüler gegendertes Unterrichtsmaterial bekommen, das heißt also Formulare mit Gendersternchen und so, sehr unterschiedliche Formen von Gendersprache, über Universitäten, die, ist ja inzwischen bekannt, ihre Studenten schlechter bewerten, wenn die die das Standardhochdeutsch verwenden, bis hin zu Mitarbeitern von Unternehmen, die Gendersprache einführen im Unternehmen. Und ich bekam neulich eine Nachricht von jemand, der hatte sich im Intranet seines Unternehmens gegen diese Gendersprache geäußert und wurde zum Personalgespräch vorgeladen und ihm wurde nahegelegt, diese Kritik sein zu lassen. Also das ist die Gemengelage und das kommt bei mir alles an. Das sind sozusagen die direkten Auswirkungen im sozialen Gefüge.
Und ja, damit sind die Fronten schon eigentlich klar gezeichnet. Frau Ivanov wird wahrscheinlich andere Zuschriften bekommen als Sie. Wir wollen noch Rüdiger Maas dazu holen. Guten Morgen, Herr Maas, noch einmal.
Guten Morgen, grüße Sie.
Wie halten Sie es denn mit dem Gendern?
Ich sehe mich da genau in der Mitte. Also ich gebe jetzt der Vorrednerin recht, die Mehrheit will das gar nicht. Aber die Frage ist, ob wir immer nach der Mehrheit gehen müssen. Wir sollten eigentlich danach gehen, was sinnig ist. Und Studien, die schon über 20 Jahre alt sind, wissen wir aus psychologistischen Studien, wenn zum Beispiel Männer und Frauen genannt werden, dass diverse Berufe interessanter auch für Frauen sind. Also wenn wir zum Beispiel Kfz-Mechanikerin in die Anzeige schreiben, haben wir einen höheren Anteil von Frauen, die sich auch dafür bewerben. Also wir sollten mit Sprache einfach sensibler umgehen. Wir sollten aber natürlich, bringt das Stern oder der Doppelpunkt natürlich auch nichts an der Stelle, wenn ich die Bedeutung einfach überlese. Also da, wo es sinnig ist, sollten wir es einsetzen und da, wo es einfach, ich sag mal, abstrakt wird, wie zum Beispiel Krankenschwesterin, dann wird es einfach schwierig.
Die Frage nochmal an Sie als Generationenforscher. Beschäftigen Sie sich auch mit dem Thema Gendern? Wie ist da der Zusammenhang? Warum machen Sie das?
Weil uns interessiert hat tatsächlich, wo sitzen denn die Befürworter? Die gibt's ja, auch wenn das nicht die Mehrheit ist, aber die gibt es. Und uns hat interessiert, in welcher Generation sind da denn die meisten? Und das sind in der Generation, die wir Generation Y nennen. Also wir haben festgestellt, zwischen 30 und 45, gut gebildet, westdeutsch, weiblich, das sind die meisten Befürworter. Da haben wir ungefähr 66%. In allen anderen Generationen sind es weniger. Bei der Nachfolgegeneration, der sogenannten Generation Z, da sind es nur 56 und bei allen anderen ist es weit unterm Durchschnitt der Befürworter, egal ob männlich oder weiblich. So, aber was alle gemein haben, ist, dass alle eine einheitliche Lösung gerne hätten und dass fast alle die Debatte, die wir gerade führen oder insgesamt in Deutschland sehr schlecht finden. Also egal ob Befürworter oder Gegner, alle finden die Debattenkultur um dieses Thema nicht gut geführt. Die anderen haben ja einen vermeintlichen Angst vor einem Zwang, den es eigentlich gar nicht gibt. Ich bin ja immer noch frei, wie ich spreche. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich solche Phänomene, wie gerade erwähnt, dass tatsächlich Menschen auch schlechter benotet werden, wenn die eben nicht gendern, in manchen Fakultäten, zum Beispiel in sozialwissenschaftlichen Fakultäten. Das gibt es tatsächlich. Aber wie gesagt, eben dieses Beispiel mit Kfz-Mechanikerin und wir haben da mehr Bewerber, ist natürlich auch ein Thema, das wir nicht unter den Tisch fallen lassen können.
Aber Rüdiger Maas, wenn so wenig Leute Lust auf so einen Streit haben, der sich so verhärtet, warum wird es dann so verhärtet geführt? Wir haben ja auch gerade schon zwei Fronten, wie ich gesagt habe, gehört.
Weil die Fronten die Gegenmeinungen nie zulassen. Also man ist dann in seiner Bubble. Es gibt dann nur noch die extrem Befürworter und die extrem Gegner. Beide werden relativ schnell laut, auch oft polarisierend und man hört den anderen gar nicht mehr zu. Wir haben uns die Mühe gemacht, mal alle Pros und Kontras, die es so dieser Erde gibt, zu diesem Thema zu sammeln. Und wir haben ungefähr gleich viel gefunden. Das muss man dazu sagen. Also es gibt ungefähr genauso viele Befürworter oder Dinge, die dafür oder dagegen sprechen. Deswegen sind wir jetzt am Schluss tatsächlich in der Mitte. Wir müssen nur eine einheitliche Logik finden. Dass das jetzt für manche krumm klingt, das ist jetzt ein Argument, wo ich sage, das kann nach 2-3 Jahren sich tatsächlich ausschleifen. Wir hatten jetzt auch das irgendwann mal mit Doppel-S geschrieben und nicht mehr mit scharfem S und das war dann auch für alle irgendwann okay. Das sollte jetzt kein Argument sein, Dinge nicht zu machen. Wir sollten nur schauen, ob das tatsächlich förderlich ist. Also ich glaube, keiner liest gerne ein Buch, wo komplett durchgegendert wird.
Wird sich das ausschleifen? Was meinen Sie, Sabine Mertens, Christine Ivanov? Wer möchte beginnen?
Nee, also ich sehe es so. Es kann sein, wenn das so weiterhin so forciert wird von den Protagonisten, die da ein Interesse dran haben, dann könnte es sogar sein, dass die sich durchsetzen, also per Dekret, Und das ist dann die Spaltung, die es zur Basis gibt, also zu den Bürgern an der Basis, dass diese Spaltung noch vertieft wird. Ja, das kann also sein, wenn jemand am längeren Hebel sitzt, kann er ja Dinge veranlassen, gegen die sich die da unten gar nicht wehren können. Aber abschleifen wird sich es nicht. Die Leute haben Humor, es wird sich wahrscheinlich ein Galgenhumor entwickeln. Oder
Kurz noch was dazu sagen. Wir haben festgestellt, je jünger die Leute sind, desto mehr Befürworter. Dadurch werden die Gegner natürlich irgendwann auch aussterben. Das müssen wir auch sehen.
Ja, man kann ja auch warten, bis wir ausgestorben sind. Das ist prima. Aber ich erwarte noch ungefähr 30 Jahre zu leben. Also insofern würde ich Ihnen nicht empfehlen, aufs Aussterben zu warten, sagen wir mal so.
Nee, ich wollte nur sagen, also es kommen immer mehr Befürworter nach.
Ja, aber es ist
ja keine statische Debatte, sondern es ist ja eine dynamische.
Natürlich ist es dynamisch, aber es ist tatsächlich nicht so, dass die Mehrheit der jungen Leute gendern will. Ich kenne genauso viele, die nicht gendern wollen und die da gar nichts von halten. Aber
da sind wir jetzt schon mittendrin im Streitgespräch. Christine Ivanov bekommt das Wort nach den Nachrichten. Auf die steuern wir jetzt zu. Danach geht es weiter heute mit der Frage, wichtiges Anliegen oder Geisterdebatte. Wer will eigentlich gendern? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen damit. Wie gendern Sie? Tun Sie das immer und überall oder nur in bestimmten Situationen? Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder Sie mailen uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Willkommen zum zweiten Teil der Lebenszeit, heute mit Antje Allroggen und dem Thema wichtiges Anliegen oder Geisterdebatte. Wer will eigentlich gendern? Ja, wer gendert eigentlich? Sind das nur ganz bestimmte Personengruppen, die das tun? Wer will eigentlich geschlechtsneutral sprechen und wer nicht? Um diese Fragen soll es jetzt gehen. Darüber sprechen möchte ich weiterhin mit Christine Ivanov, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Germanistischen Institut der Uni Hannover, Sabine Mertens, freie Publizistin und Leiterin der Arbeitsgruppe Gendersprache im Verein Deutsche Sprache und dem Diplompsychologen Rüdiger Maas, Gründer des Instituts für Generationenforschung. Und darüber möchte ich auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Gespräch kommen. Ist es Ihnen ein wichtiges Anliegen zu gendern oder machen wir da gerade ein Thema viel größer, als es eigentlich ist? Rufen Sie uns dazu gerne an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Kurz an Christine Ivanov, die ist vor den Nachrichten nicht mehr dazu gekommen zu antworten. Wie groß sehen Sie die Chance, dass die Fronten weiterhin verhärtet bleiben oder sich eben dann auflösen?
Also ich wünsche natürlich eine Auflösung. Ich denke, es ist sehr viel im Wandel und Sprachwandel oder insgesamt gesellschaftlicher Wandel und es hängt in diesem Fall ja sehr, sehr eng zusammen, ist sehr dynamisch und es hat sich schon sehr viel geändert. Also das Generische Maskulinum ist, das zeigen verschiedene Untersuchungen, unter anderem vom IDS, zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten. Andere Formen haben zugenommen. Das Interesse bei jüngeren Leuten ist groß. Geschlechterverhältnisse haben sich verändert. Dementsprechend auch der Wunsch nach einer Sprache, die diese abbildet. Was sich dann am Ende durchsetzt, lässt sich sicherlich überhaupt nicht vorhersagen. Ich denke, die Debatte wird sicherlich nicht mehr sehr lange hoffentlich so polarisiert geführt und so prominent geführt, wie sie es jetzt ist. Aber das Thema wird sicherlich nicht verschwinden. Es ist ja auch kein neues Thema. Wir diskutieren im deutschsprachigen Bereich seit über 50 Jahren darüber.
Ja, und wir haben gerade gehört, Humor bewahren ist ganz wichtig, wenn es auch ein Galgenhumor ist. Wie sich das dann anhört, eher auf das Thema Gendern bezogen, das hören wir jetzt.
Herzen, es lässt ihm keine Ruhe. Klöten Josef 18 stimmt ihm auf Twitter zu. Ihr verschandelt unsere Sprache, das ist Diktatur. Da könnt ihr jeden fragen, zumindest Dieter nur. Doppelpunkt und Sternchen, sowas gab's noch nie. Die Sprachpolizei verbannt die Pause vor dem I. Hört auf Deutschlands große Dichter, Denker, Texter. Die Dieter Haller, Bodenbrecht und H.P. Baxter.
Ich glaube, die Stimme.
Ja, der Song Alles wird sich gendern von Caroline Kebekus handelt sich natürlich eindeutig um eine Parodie, auch auf den Genderstreit, wobei die Comedienne natürlich eine eindeutige Haltung zu dem Thema einnimmt. Uns erreichen sehr viele Mails, unglaublich viele Mails, sowohl pro und contra, als auch einige, die beide Seiten verstehen können. Pro ist wieso, muss eigentlich noch diskutiert werden, fragt uns ein Hörer, was für oder gegen das Gendern spricht. Nicht zu gendern bedeutet trans, inter, nicht binäre und Agenda-Personen weiter zu diskriminieren. Stefan Müller schreibt, ich habe selbst ein Transkind, bin aber überzeugt gegen das Gendern. Meiner Ansicht nach wird so die Sprache kaputt gemacht. Am schlimmsten finde ich, dass uns einige wenige Sprachextremisten und vermeintliche VordenkerInnen in Unis vorschreiben wollen, wie wir zu schreiben und zu sprechen haben. Und wir haben einen Hörer in der Leitung. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag. Hier ist Knut Jessen aus Hamburg.
Ja, was ist Ihre Haltung zum Thema? Haben Sie eine eindeutige oder können Sie vielleicht beide Seiten auch verstehen?
Ach, ich glaube, verstehen kann ich alles, aber eine Haltung habe ich trotzdem. Also das geht mir eigentlich darum, dass ich sage, Sprache ist immer schon ein dynamischer Prozess. Der geht über Generationen, der geht über Generationskonflikte. Das heißt, in der Pubertät definiert man seine Einzigartigkeit auch über Sprache. Sprache hat auch was mit sozusagen gesellschaftlicher Zugehörigkeit zu tun. Also in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen spricht man dann halt einen bestimmten Slang oder hat eine bestimmte Umgangssprache und dergleichen. Und wenn ich mir Literatur angucke vom 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, dann sieht man, wie Sprache sich verändert. Und wir hatten ja früher das Fräulein, das haben wir ja nicht mehr, aber das Fräulein war ja in vergangener Zeit auch mal eine Frage der Ehrerbietung. Also insofern finde ich, das ganze Thema ist sozusagen in Bewegung und da bin ich sehr entspannt. Da habe ich so das Gefühl, da komme ich ganz gut mit zurecht. Und wenn die junge Generation das untereinander gerne ausprobieren möchte und damit experimentiert, finde ich das gut. Aber ich finde auch, das soll geschmeidig sein. So eine Sprache soll fließen, die sollen mir so, die Wörter sollen mir nicht im Mund querstehen. Dann kriege ich wahrscheinlich Zahnschmerzen oder so, habe ich keine Lust zu. Und das andere ist, dass zum Beispiel habe ich mal gehört, auch in Ihrem Sender, dass ja zum Beispiel, wenn ich sage, der Schreiner und die Schreinerin, ist die Schreinerin das In eigentlich nur ein Anhängsel an die männliche Form. Und wenn ich aber sage, das gibt die Schreinerei und dann die Schreiner, dann bin ich ja in einem neutralen Begriff. Das heißt also, man kann tatsächlich elegante Form finden und in Anglizismen gibt es da vielleicht sogar Beispiele. Zu guter Letzt finde ich die Frage nach der Geschlechterverteilung oder nach der Anerkennung von unterschiedlichen Geschlechtern, da finde ich die Haltung, wir sind Menschen, immer ganz gut. Menschen sind alle. Und dann kann man vielleicht sozusagen tolerant sein. So, genau.
Also ich fasse das nochmal zusammen, Herr Jessen. Cool. Sprache ist ein sehr dynamischer Prozess, den man einfach zulassen sollte, weil es passiert. Sie werben aber auch für sprachliche Finessen. Wenn ich zum Bäcker gehe, denke ich damit nicht unbedingt an einen Mann, sondern auch an eine Frau.
Genau.
Und insgesamt werben Sie für Toleranz. Und wir beim Radio wissen, wovon wir sprechen. Dort hört man natürlich die gesprochenen Sternchen und Doppelpunkte noch mal mehr, als wenn man sie liest. Ja?
Genau.
Habe ich ja. Ja, ich danke für Ihren Beitrag und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke gleichfalls.
Sabine Mertens, da können Sie vielleicht ganz gut anschließen, denn Sie selbst bezeichnen sich als Leiter der AG Gendersprache.
Ja,
ist das der Grund, warum Sie das tun?
Fahrer, Leiter, Manager, das sind alles Tätigkeitswörter, die sind zum Hauptwort geworden. Es bildet einfach nur die Tätigkeit ab, Geschlecht unbekannt, ja. Deswegen bin ich auch nicht Kunsttherapeutin, sondern Kunsttherapeut. So, wenn ich aber eine andere Satzkonstruktion habe, wie zum Beispiel die Kunsttherapeutin, dann würde ich auch sagen, die Kunsttherapeutin. Aber wenn ich eine Berufsangabe mache, sage ich, ich bin Kunsttherapeut. Ich möchte noch mal zu dem zurückkommen, was Frau Ivanov eben gesagt hat, was ich wirklich zynisch finde. Sie sagte, das generische Maskulinum ist zurückgegangen. Ja, das ist es allerdings, weil dieser Gebrauch des generischen Maskulinums so dermaßen angefeindet wird, dass wir doch wirklich von einer Sprachlenkung ausgehen müssen und nicht von einem Sprachwandel. Das ist doch kein natürlicher Sprachwandel. Ich möchte ein Beispiel geben über die Manipulation durch Sprache durch Olaf Scholz. Der hat, als er noch Bundesfinanzminister war, er beherrscht das wirklich perfekt. Den politisch erwünschten Rollenwechsel der Geschlechter, den propagiert er ja, wo er kann. Und das hat er damals in diesem Debattencamp getan, ganz beiläufig, ich zitiere, wenn jemand eine tolle Arbeit machen will, als Altenpfleger oder Handwerkerin. Ja, das ist Sprachlenkung auf eine ganz subtile Art und Weise. Und das ist genau das politische Programm, was verfolgt wird. Und da möchte ich auch noch mal drauf zurückkommen, Gender Mainstreaming.
Ja, Frau Ivanov, lassen wir die Chance, Ihnen darauf zu antworten. Handelt es sich da um eine Lenkung oder, wie wir gerade auch vom Hörer gehört haben, eher um einen dynamischen Prozess, was das generische Maskulinum anbetrifft?
Also ich frage mich dabei tatsächlich, wer sind denn diejenigen, die lenken? Also wer sind diese Minderheiten, die da vermeintlichen Zwang ausüben? Ich will nicht sagen, also wenn ein Unternehmen sich entscheidet, wir möchten rechte Sprache verwenden in der und der Art und Weise und ich arbeite dort, ja, dann bin ich aufgerufen, das zu tun. Das mag man als Zwang bezeichnen. Ansonsten finde ich das eine zentrale Frage, wer lenkt denn da und wohin soll gelenkt werden? Also was ist das Ziel dieser Lenkung? Das ist mir nicht klar. Und zu diesem Sprachwandel würde ich gerne einmal nochmal darauf hinweisen, dass gendergerechte Sprache eben mehr ist als der Gender-Untersuchung, beziehungsweise so alt sind sie gar nicht. Zum Beispiel am IDF im Rahmen des sozioökonomischen Panels haben gezeigt, dass ältere Personen Partizipialformen wie Studierende wesentlich akzeptabler fanden als geschlechtsübergreifende Verwendung von Studenten, was unter anderem damit zusammen mit der politischen Situation von Personen zusammenhängt. Personen, die zum Beispiel in der Frauenbewegung aktiv waren, die 68er erlebt und unterstützt haben, sind dem Thema generell aufgeschlossener. Und das ist aktuell natürlich auch der Fall. Personen, die aufwachsen in einer Gesellschaft, in der eine größere Gleichstellung der Geschlechter herrscht, in der die Vielfalt von Geschlecht ein wichtiger Wert geworden ist, wachsen mit diesen Werten eben auf und möchten diese sprachlich auch repräsentieren.
Ja, darf ich mal was zu sagen?
Ja, Frau Mertens.
Ich habe doch eben das Beispiel genannt. Also wir haben den ehemaligen Bundesfinanzminister, der jetzt unser Kanzler ist, der Manipulation durch Sprache in einem Nebensatz betreibt. Was ist denn daran nicht zu verstehen im Hinblick auf die Frage, wer will gendern?
Ich möchte da ganz kurz eingreifen, Frau Mertens. Unser Thema ist heute, ich glaube, die Pro- und Kontraseiten sind gut deutlich geworden. Unsere Frage ist ja eher, wer das möchte und warum, wie wir heute auch spüren anhand der Diskussion, sich die Fronten so verhärten. Und an dieser Stelle hineinholen in die Runde möchte ich noch Martin Bohms. Er ist Direktor der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur in Bonn. Guten Tag, Herr Bohms.
Ja, einen schönen guten Tag aus Bonn.
Ja, wenn wir noch mal ganz kurz auf den Songtext von Caroline Kebekus eingehen. Wir sagten schon, ist eine Parodie, aber nichtsdestotrotz, da fallen so Wörter wie Krieg, Manifest, die Aufforderung, vereinigt eure Stimmen. Und wir haben es auch gerade gehört, wie Frau Mertens und Frau Ivanov miteinander streiten, sage ich mal. Haben wir es da mit einer Spaltung der Gesellschaft zu tun?
Naja, also wir haben es zumindest mit einem Potenzial für eine solche Spaltung zu tun. Und in Ansätzen würde ich das auch schon sehen. Und das kann man zum Teil auch in Subsystemen sehen. Also ich erlebe es zum Beispiel im Hochschulraum auch, dass es da zu ersten Ansätzen, ich drücke das auch bewusst so vorsichtig aus, durchaus kommt. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man zu wenig diskutiert, mit welchem moralischen Anspruch denn diese Diskussion zu führen ist. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, zu differenzieren. Das eigentliche Anliegen, also ich nenne das den normativen Kern dieser Debatte, da geht es um Anerkennung von Personen unterschiedlicher Geschlechtsidentität, von Gleichheit, Augenhöhe und so weiter. Dieser normative Kern ist ja eigentlich völlig unstrittig. Also niemand, der vernünftig ist, kann da irgendwas gegen vorbringen. Was aber sehr wohl streitbar ist, und zwar im Wortsinn, also da kann man unterschiedliche Positionen zu haben, die auch jeweils gute Gründe vorweisen können. Was sehr wohl streitbar ist, ist die Frage, wie setzen wir denn das um, dieses Prinzip der Anerkennung, der Gleichheit? Und bei der geschlechtergerechten Sprache muss man eindeutig sagen, das ist eben streitbar. Und da sehe ich tatsächlich das Problem, es gibt Teile, das sind häufig sehr aktivistisch motivierte Menschen, die genau das leugnen, die also sagen, nein, das ist nicht streitbar, sondern das ist die einzige sozusagen absolut gesetzte Form, wie wir das von allen geteilte Ideal der Gleichberechtigung umsetzen können. Und da an der Stelle wird das problematisch, weil dann kommt eine Verhärtung da rein und auch so ein Anspruch, ich nehme die Stichworte auf, die gerade schon gefallen sind, der Lenkung, vielleicht sogar der Bekehrung dann von Menschen, die das anders empfinden und die auch anders sprechen möchten. Und an der Stelle haben wir das Problem. Und ich glaube, wichtig ist, diese Verhärtung da rauszunehmen. Ich fand gerade das Statement des einen Hörers ganz großartig, der sagte, verstehen kann ich alles, habe aber trotzdem eine Haltung.
Ja.
Das heißt ja übersetzt, ich kann nachvollziehen und anerkenne auch grundsätzlich die verschiedenen Positionen und Argumente dahinter, habe dann aber trotzdem entscheide mich für eine Position. Und das ist der richtige Weg. Also wir haben eher ein diskursethisches Problem in dieser Debatte und gar nicht so sehr eins in der Sache, was die eigentlichen Wertefragen dahinter angeht.
Herr Bohms, ich hoffe, dass wir zu den Stichworten Ethik und Moral noch etwas später kommen. Ja. Eine Hörermail noch, die mir auf den Tisch gelegt wurde von Jörg Hillenkötter, der sagt, beziehungsweise schreibt, die Frage, wer will eigentlich gendern, lässt sich politisch sicher recht einfach beantworten mit links-grün. Rein gesellschaftlich mag es da etwas komplexer werden, da die Frage den Lebensalltag ganz vieler Menschen in Deutschland schlicht nicht tangiert. Das haben wir auch schon gehört. Und wenn wir da anschließen wollen bei der Frage danach, wer eigentlich gendern will, dann werden im Moment nicht nur die Politik genannt, sondern auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Mhm. Am vergangenen Dienstag etwa war der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz bei Markus Lanz zu Gast und er sagte dort, wie zuvor auch schon auf dem Parteitag seiner Partei, die Öffentlich-Rechtlichen hielten sich beim Gendern nicht an die Regel, das müssten sie aber.
Weil ich einfach finde, es gibt Regeln, übrigens auch Regeln, die verbindlich festgelegt worden sind für die Verwendung der deutschen Sprache. Wenn Sie das privat machen, können Sie machen, was Sie wollen. Wenn Sie im privaten Fernsehen sind, können Sie machen, was Sie wollen. Aber Sie werden hier von Gebühren bezahlt, die alle bezahlen müssen in Deutschland. Und ich finde, dass die Fernsehzuschauer einen Anspruch darauf haben, dass sich die Moderatoren an die Regeln halten.
Wir können an dieser Stelle die Kritik an den öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht vertiefen. Haben wir an anderer Stelle im Programm ja auch schon gemacht. Und auch in der kommenden Woche wird es in der Lebenszeit ein wenig um dieses Thema gehen. Interessant für uns hier ist die Frage, gibt es in Deutschland eigentlich vorherrschende Regeln, was das Gendern anbetrifft? Friedrich Merz erwähnte da gerade ja auch den Rat für deutsche Sprache. Ich gebe die Frage mal in die Runde. Wer möchte sich dazu gerne äußern. Was macht der Rat für deutsche Sprache und wurde da was verboten?
Das ist nicht der Rat für deutsche Sprache, sondern der Rat für deutsche Rechtschreibung. um das mal klarzustellen. Und der gibt die Regeln heraus, die unter anderem an Schulen befolgt werden, was die Rechtschreibung angeht. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat sich mit seinem Statement, dass allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden soll, schon viel weiter aus dem Fenster gehängt, als ihm eigentlich zusteht. Aber er hat in seinem letzten Beschluss festgestellt, dass was die Kriterien sind für die deutsche Sprache. Also muss lesbar sein, muss kurz sein und so weiter. Und deswegen die Sonderzeichen, die ja, also ja, auf die sich die Genderkritik vielfach kapriziert, die Sonderzeichen nicht empfohlen. Ja,
empfohlen.
Nicht zu den Regeln genommen, die rausgegeben werden, wie in Schulen und in Verwaltungen gesprochen werden soll. Also, das ist das eine. Das andere ist Paragraph 23 Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Amtssprache ist Deutsch. Und da haben wir jetzt die Brücke zum Rechtschreibrat. Deutsch ist eben nicht die Schreibweise mit Gendersternchen, Slash, Unterstrich und Doppelpunkt, sondern Deutsch ist das Standardhochdeutsch, was wir gelernt haben, ja, viele von uns in der Schule noch gelernt haben. Heutzutage sieht es ja ein bisschen anders aus.
Aber vielleicht gehen da auch manchmal die Begrifflichkeiten durcheinander zwischen Verboten und Empfehlungen. Ich weiß nur, Friedrich Merz behauptet ja, dass wir ModeratorInnen zum Gendern verpflichtet worden wären. Das stimmt so aber nicht. Es gibt Handreichungen für uns, an die man sich halten kann, mit denen man spielen kann, sozusagen experimentieren kann und vielleicht auch schauen kann, wie das Echo bei den Hörerinnen und Hörern so ausfällt. Rüdiger Maas, was ist Ihre Meinung dazu? Sie sagen, Sie befinden sich dort in der Mitte. Sollte es Regelungen, Verbote, Empfehlungen geben?
Diese Frage haben wir auch gestellt. Und die meisten Menschen sagen, sie finden es eigentlich schlimm, dass es da jetzt eben keine einheitliche Regelung gibt. Deswegen weiß auch keiner, was richtig ist. Ne? Stern, Doppelpunkt und so weiter. Es sollte nur für alle ökonomisch sein. Das heißt also im Sprachfluss passen. Und es wird sich wahrscheinlich auch nur das durchsetzen, was für uns ökonomisch in der Sprache ist. Davon bin ich richtig, bin ich überzeugt. Nur was Merz sagt, ist, dass 80% der Deutschen das nicht wollen, das kann ich nicht bestätigen. Also da ist der Anteil von derer, die das wollen, schon ein Stück höher. Aber das geht ja auch nicht immer, was die Mehrheit will, sondern was für uns alle am sinnigsten ist. Da, so sollten wir eigentlich da rangehen.
Herr Bohms, was sehen Sie ähnlich?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der gerade genannt wurde. Tatsächlich gibt es ja ethische Kernwerte, die unabhängig davon sind, ob eine Mehrheit sie vertritt oder nicht. Und da könnte man ja zum Beispiel sagen, wenn eine Mehrheit der Gesellschaft Rassismus, ich meine jetzt wirklich harte Formen Diskriminierung, für völlig in Ordnung hält, heißt das ja noch lange nicht, dass aus einer moralischen Sicht, ethisch betrachtet, das in Ordnung ist. Jetzt haben wir aber hier wieder diese beiden Ebenen. Wenn es jetzt um die Sprachform geht, da ist in der Tat natürlich schon relevant, wie Menschen sich auch in ihrer Sprache wohlfühlen. Und ich glaube, auch Regelungen, egal jetzt, ob die verpflichtend sind oder Empfehlungen, die sind durchaus in Ordnung, aber sie müssen dann auch mit den Leuten in der Organisation, im Unternehmen und so weiter auch diskutiert werden. Ich sehe häufig, dass das praktisch von einer obersten Ebene vorgegeben wird, diese Handreichung, ohne dass es da überhaupt einen Diskurs drüber gegeben hat. Und das führt dann dazu, dass sich viele in einer Hochschule, in einem Sender, in einem Wirtschaftsunternehmen, viele in der Belegschaft dann eben auch überfahren und genötigt fühlen. Und das ist eigentlich unnötig. Also wir müssen genau diese Idee, das ist ein lebendiger Prozess und da wandelt sich ja auch tatsächlich das Sprachgefühl von Menschen. Dem müssen wir aber auch diesen Raum geben. Das muss sich eben lebendig entwickeln können. Und das ist das eigentliche Problem. Regelungen sind okay, wenn sie diskutiert sind. Also Menschen mit ins Boot holen in diesen Fragen, da wären wir ein Stück entgifteter, glaube ich, in der ganzen Debatte.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das ähnlich sehen, die Debatte gehört vielleicht endlich mal entgiftet, wie Herr Bums gerade sagte, dann rufen Sie uns an oder mailen Sie uns. Unsere kostenfreie Telefonnummer ist die 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, dann können wir Sie zurückrufen. Ja, sowieso die Gender-Debatte. Man hat den Eindruck, es geht da auch sehr um eine Art Fehlerkultur. Es gibt Leute, die haben Recht und andere haben nicht Recht. Kann man das so zusammenfassen? Was sind da Ihre Eindrücke, Christine Ivanov vielleicht?
Ich habe Sie leider nicht verstanden. Meine Verbindung war schlecht. Können Sie noch einmal wiederholen?
Beobachten Sie eine große Fehlerkultur, was die Gender-Debatte anbetrifft? Also es geht darum, Fehler zu finden auf der anderen Seite und um Zurechtweisungen vielleicht auch?
Ich nehme das nicht so wahr. Ich würde dem Vorredner absolut zustimmen, dass ein möglichst demokratischer Diskurs in Unternehmen, in Institutionen wie Hochschulen zu dem Thema geführt werden sollte. Wir begleiten solche Diskurse, darum ist es mein Eindruck, dass das auch häufig passiert, dass es so ist, dass eben Belegschaften mit einbezogen werden, informiert werden über die Ziele, die Hintergründe, die Relevanz und so weiter.
Ja, wir steuern schon langsam, ich unterbreche Sie nochmal, wie im ersten Teil auch. Sie bekommen gleich nochmal das Wort, Frau Ivanov. Wichtiges Anliegen oder Geisterdebatte, wer will eigentlich gendern? Das ist heute unser Thema in der Lebenszeit. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter. Dann wollen wir auch fragen, ob es aus dieser diskursiven Verhärtung irgendwie auch einen Weg hinaus gibt. Verabschieden möchte ich Sabine Mertens und Christine Ivanov, die gleich nicht mit dabei sind. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren und bis gleich.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Willkommen zurück zur Lebenszeit, heute mit Antje Allroggen im Studio zum Thema Wichtiges Anliegen oder Geisterdebatte, wer will eigentlich gendern? Darüber sprechen möchte ich mit dem Diplompsychologen Rüdiger Maas, Gründer des Instituts für Generationenforschung, und Martin Bohms, Direktor der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur in Bonn. Guten Morgen nochmal an Sie beide.
Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Wir haben schon darüber gesprochen, dass es in dieser Debatte harte Fronten gibt aus GegnerInnen und BefürworterInnen. Jetzt wollen wir uns vor allem mit der Frage beschäftigen, wie kommen wir aus dieser verhärteten Gender-Diskussion wieder heraus? Wie können wir alle wieder miteinander ins Gespräch kommen? Wie können wir möglichst viele Personen aus unserer Gesellschaft auch zu einer sprachlichen Sichtbarkeit und Hörbarkeit verhelfen, ohne dabei allerdings gegen geltende Regeln zu verstoßen? Wie können wir dabei möglichst viele von uns mitnehmen? Wenn Sie dazu Ideen oder Vorschläge haben, dann rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464, oder Sie mailen uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ja, wir lassen direkt eine Hörermail zu Wort kommen von Ragnar Krückels. Er schreibt, ich gehöre zur Generation, mit der Vater noch sehnlichst auf den Stammhalter gewartet hat und Frauen generell als zweitrangig, minderwertig und so weiter angesehen wurden. Das habe ich als Kind wahrgenommen und mitgenommen. Daher, schreibt er weiter, bin ich sehr froh, dass Gendern von oben eingeführt wurde. Das Beispiel, dass es zum Beispiel in den bisher männlich dominierten Berufen mehr Zuschriften gibt, wenn gegendert gesucht wird, zeigt mir, dass es auch positive Effekte des Genderns gibt. Rüdiger Maas, was halten Sie davon, Gendern von oben? Wir haben es schon angesprochen, die Umfragen sagen was anderes, die Mehrheit möchte es nicht, aber ja, wie geht man damit um? Von oben Regeln, was will die Mehrheit? Ist das überhaupt relevant bei diesem Thema?
Von oben vorzugeben, wie wir im Privaten sprechen, ist wahrscheinlich nicht möglich und sinnig. Was jetzt der Zuhörer anspricht, ist ja eine andere Ebene. Das ist jetzt der Arbeitgeber. So, und da eine Möglichkeit zum Beispiel, gerade jetzt im Führungskräfte- oder Nachwuchskräftemangel, da natürlich dann mit einer sensiblen Sprache mehr Bewerber zu bekommen, ist natürlich nur sinnig. an der Stelle. Ich würde sowas aber nie mehr vorgeben, weil ich dann eben auch die Kreativität unterminiere und dann eben auch diese Ökonomie. Weil ich gehe davon aus, dass tatsächlich die Sprache sich durchsetzen wird, die für uns alle einfach am flüssigsten kommt und funktioniert.
Ja. So. Martin Bohms, möchten Sie dazu auch noch was sagen?
Ja, ich glaube, das würde ich unterstützen. Ich habe auch Schwierigkeiten mit diesem Ansatz von oben. Also wir leben ja grundsätzlich in einer Gesellschaftsordnung, die von unten sozusagen gesellschaftliche Prozesse organisiert und nicht mit Vorgaben. Und ich halte es auch für ganz wichtig, das Kernanliegen der Debatte ist ja ganz richtig. Also das ist völlig unstrittig. Und man muss jetzt nur aufpassen, dass das nicht eigentlich überlagert wird, weil dann solche Gefühle aufkommen. Da will eine Minderheit die Mehrheit dominieren. Ich lasse jetzt mal offen, wie objektiv das ist. Und das sehe ich so ein bisschen als Gefahr, dass einfach die Form, wie wir damit umgehen, dann den sehr guten Sinn dieser ganzen Debatte am Ende überlagert.
Ja, wir haben eine weitere Hörermail bekommen von Werner Fuchs aus Erfurt. Der sieht hinter der Gender-Debatte vielleicht auch eine sehr akademische, elitär geführte Debatte. Er schreibt, die Debatte um eine gendergerechte Sprache erscheint mir wie aus einem universitären Seminar herausgesprungen. So kann das nicht gehen. Seit wann interessiert sich jemand dafür, welche sexuelle Orientierung jemand hat, um ihn, sie, es auch wirklich gerecht ansprechen zu können? Das Deutsche ist zwar eine lebende Sprache, aber die behauptete oder tatsächliche Dynamik erscheint mir als eine self-fulfilling prophecy. Wie sehen Sie beiden das?
Ähnlich, weil wir haben auch mit sehr vielen Ärzten gesprochen, die zum Beispiel auch für sexuelle Umwandlung, Transgender und so weiter arbeiten. Und die meinten, da gab es eigentlich nie, sie hatten nie einen Patient, der sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, wenn man jetzt das falsche Geschlecht anspricht. Also da wird dann tatsächlich auch immer Menschen, also entlehnt sozusagen, was die denken könnten, ohne die tatsächlich selber zu befragen, an der Stelle. Und was ich nochmal anbringen möchte, weil das auch heute Vormittag ständig kam, als wenn es eine links-grüne Debatte wäre. Also wir haben in unseren Studien festgestellt, dass ungefähr 50% der Grünen gar nicht dafür sind. Das vielleicht auch nochmal, wir sollten das vielleicht aus dem politischen Kontext rausnehmen und tatsächlich in die Gesellschaft bringen, was bringt uns was und wie sind wir auch bereit, auch mal Privilegien abzugeben. Es geht ja um die Sprache jetzt quasi Menschen zu inkludieren. Und das ist an unserer Sprache halt sehr schwer, weil das auch ein Hörer meinte mit einer anderen Sprache, zum Beispiel im Englischen. Im Englischen wird zum Beispiel, wenn ich Actress, also die weibliche Form nehme, Actresses, wird als sexistisch wahrgenommen. Weil man dann sagt, ich werde nicht mehr als Schauspieler wahrgenommen, sondern jetzt plötzlich nur noch referiert man auf mein Geschlecht. Und sowas kann natürlich auch kommen. Also wir müssen da offener bleiben und viel mehr in den Diskurs gehen und tatsächlich uns lernen, mehr zuzuhören und ohne Vorwürfe und schauen einfach, was macht für uns alle am meisten Sinn und wie können wir weiter voranschreiten. Darum geht es
ja. Ja, Rüdiger Maas, wo Sie gerade die englische Sprache nannten. Wir haben einen Hörer, der kann vielleicht dazu auch was sagen. Joachim Frank aus Karlsruhe.
Ja.
Guten Tag, guten
aus
Morgen.
Aus der Nähe von Karlsruhe, genau. Guten Tag. Ja, ich frage mich manchmal, ob man nicht an die Gründe gehen müsste. Warum ist es eigentlich eventuell gut zu gendern? Weil die Sprache unser Denken formt. Eine uralte These müssten die Linguisten, wo ich nur amateurmäßig mit beschäftigt bin, auch mal was zu sagen. Bestimmt wirklich die Sprache das Denken? Wenn dem so wäre, dann müsste im Türkischen, was eine total sozusagen genderneutrale Sprache ist, müsste das Mann-Frau-Verhältnis durch die Sprache ja unheimlich gleich sein. Ich habe das Gefühl, ich kann zwar nicht viele Sprachen, aber so drei ungefähr, da ist das eigentlich kein so großes Problem. Deshalb fand ich das auch eben gut mit den Actresses. Es könnte ja sein, und das ist auch so, dass manche durch diese Hervorhebung der Geschlechtlichkeit sich diskriminiert fühlen. Und das ist eine Sache. Ich habe aber noch eine ganz wichtige Sache, weil ich selbst sehbehindert bin und sehr viel mit Blinden und Sehbehinderten zu tun hatte und habe. Und die fühlen sich also ganz hinten rausgeschmissen, weil die arbeiten sehr viel, zum Beispiel mit Smartphones oder so, um zu schreiben, um Mails zu lesen und so weiter. Und die fühlen sich, das ist jetzt ein anderes Thema, aber diese Schriftform mit Sternchen oder Doppelpunkt oder Unterstrich, die ist so verwirrend. Und ich meine, Blinde ist zwar eine Minderheit, aber doch immerhin wahrscheinlich mehr als Transidente. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Blinde haben mich sogar extra gebeten, das Problem zu erwähnen, was in dieser Schriftsprache liegt, die dann total durcheinander gelesen wird.
Das heißt, Herr Frank, es ist für Sie sehr viel schwerer, einem Lesefluss zu folgen aufgrund Ihrer Sehbehinderung, wenn Sie auf gegenderte Sternchen Doppelpunkte stoßen.
Ja, also bei mir geht es, aber weil ich nur schlecht sehe. Aber die Blinden, das wird ja in Sprache umgesetzt, vom iPhone zum Beispiel. Und dieses Umsetzen in Sprache, das holpert und hapert und ist ganz schlecht. Und ja, im Lesefluss natürlich ist auch schwierig. Und dann, wie gesagt, Sprache und Denken sind nicht eins zu eins gleichzusetzen. Das ist eigentlich mein Hauptthema mit den Blinden. Ist zwar wichtig, aber es ist ja nur eine Minderheit. Und wir haben es ja mit Minderheiten heute, ironisch gemeint.
Ja, gut. Wir wollen auch die Gruppen gar nicht gegeneinander abwiegen oder auswägen. Andere Gruppen haben auch ihre Interessen. Aber ich danke Ihnen sehr für Ihren Beitrag, Joachim Frank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag nach Karlsruhe.
Ja, Ihnen auch. Tschüss.
Ja, Martin Bohms, vielleicht an dieser Stelle, sollte das die Sprache das Denken bestimmen? Ist es umgekehrt? Oder sollte man die beiden gar nicht in einem direkten Zusammenhang sehen? Ist das ein einfach wirklich dynamisch, natürlich gewachsener Prozess?
Ja, also dass es ein Beeinflussungsverhältnis von Sprache und Denken gibt, das ist, glaube ich, unstrittig. Strittig ist durchaus, in welchem Ausmaß. Das ist auch in der Sprachphilosophie gibt es da ganz unterschiedliche Standpunkte zu, also über das Ausmaß dieser Beeinflussung. Denken wir jetzt wirklich, wie wir sprechen? Also dominiert Sprache unser Denken? Das wäre ein Extremstandpunkt. Auch Linguisten sind da durchaus unterschiedlicher Auffassung über die Stärke dieses Durchgriffs. Mhm. Ich finde diesen Verweis aber ganz wichtig auf die Linguistik. Und ich glaube, wir müssen uns klar machen, Sprache hat ja keine natürliche Bedeutung, oder die Worte, die wir verwenden, haben nicht von Natur aus eine Bedeutung. Das heißt, wenn ich Mankind sage, ich gehe auch mal ins Englische, dann ist damit ja tatsächlich überhaupt nicht gemeint, dass nur männliche Vertreter der Spezies Homo sapiens adressiert werden. Und das ist der Punkt, wenn ich jetzt sage, wenn ich das generische Maskulinum verwende, ja, dann sind ja Frauen allenfalls mit gemeint. Das hört man häufig als Argument. Dann würde ich sagen, das ist schon falsch. Es ist bereits eine Interpretation zu sagen, dass der Begriff Student zum Beispiel, dass der, weil er ein grammatikalisch männliches Geschlecht hat, auch ein biologisches Geschlecht meint. Das müssen wir sozusagen schon hineinlegen, um dann sagen zu können, das ist ja diskriminierend gegenüber Frauen. Und ich glaube, da ist ganz viel auch an Missverständnissen. Auch das generische Maskulinum muss ich erst so interpretieren oder das so empfinden, dass es eben nur oder prioritär männliche Vertreter meint, um es dann als diskriminierend darstellen zu können. Sprache ist ein Konstrukt und wir sind es, die der Sprache und den einzelnen Begriffen Bedeutungen zuweisen, nicht von Natur aus.
Rüdiger Maas, sehen Sie das ähnlich? Ja. Ist das so ein Prozess, wie Herr Bohms den gerade beschrieben hat? Und legen wir im Moment sehr viel eigene Haltung bis hin zu ideologischen Vorstellungen hinein in diese Gender-Debatte?
Ja, natürlich, da kommt alles zusammen. Sprache hat bedingt natürlich schon Einfluss auf unser Denken. Also man sieht jetzt auch, vor allem im Dritten Reich wurde ja auch Sprache gezielt angewendet, um Menschen zu diskriminieren oder schlechter zu machen. Da gab es aber schon ein Konstrukt für, dass ich jetzt Menschen zum Beispiel als Ratten oder was auch immer bezeichnet, hatte ich aber schon einen Begriff von Ratten. Aber genauso wie Herr Wumms sagt, wir lernen ja Sprache, die wird ja nicht in uns die kommt ja nicht von innen heraus, sondern wir übernehmen die ja quasi. Es ist ja wie so ein Vehikel, wir übernehmen die von unseren Eltern und so weiter, wenn es jetzt nicht komplett umatopoetisch ist, also dass ich aus einem lauten Ton mache, wie zum Beispiel Röpsen, das wäre sowas, das käme aus dem Ton heraus. Aber sonst übernehmen wir das, und das ist tatsächlich ein Konstrukt. Und das sehe ich genauso, dass man dann da schon auch viel Fantasie braucht, um zu sagen, wenn es um Lehrer geht, dass ich dann automatisch dann auch auf das Geschlecht referiere. Das ist ja immer nicht so. Und das meinen ja auch die Menschen nicht. Also wenn Menschen jetzt zum Beispiel nicht gendern, sind die ja nicht automatisch sexistisch. Das muss man dazu sagen, und das ist eben das Problem in dieser Debatte, dass es schnell in so eine Extremhaltung geht und man mit so einer Vorwurfshaltung kommt. Und da fühlen sich die Leute auf den Schlips getreten und dann verteidigen sie sich. Und keiner möchte gern, wenn er 50 Jahre so gesprochen hat, seine Sprache plötzlich ändern. Das muss man auch dazu sagen. Das ist ja der große Unterschied zu den Jüngeren. Die wachsen quasi in einer Welt auf, wo es schon diese Gendersprache gibt, wo es diesen Doppelpunkt gibt, dieses Innen und so weiter. Deswegen fällt es ihnen auch viel leichter. Die müssen ja nichts ändern. Aber ich kann jetzt nicht einen 60-Jährigen vorwerfen, Gender hier mal bitte, der eben 60 Jahre das gewohnt war, nicht zu machen. Das ist ein ganz anderer Habitus. Und das müssen wir auch mit berücksichtigen. Mhm. Das ist viel komplexer und diverser.
Befürchten Sie da so eine Art Generationenkonflikt? Ich merke das manchmal auch hier innerhalb der Redaktion, dass es auch wirklich eine Frage des Alters ist, wie streng, gelassen, souverän oder auch nicht souverän man mit dem Thema Gendern umgeht?
Ja, vor allem wenn es dann mit einem Vorwurf kommt oder wenn es dann inkommensurabel wird, wenn es gar nicht mehr übersetzbar ist. Wenn der ältere Mann 60 Jahre nie diskriminierend gedacht hat, wenn er einfach nur die männliche Form macht und ich werfe ihm das plötzlich vor, dann ist natürlich so ein Konflikt vorprogrammiert, weil er sich ja verteidigen muss. Er muss sich jetzt da erstmal rauswinden und natürlich möchte ich da nicht als Verlierer dastehen und so kann so ein Konflikt entstehen. Das ist aber dann eben auch geschuldet, wie ich dann so eine Debatte führe. Und das ist ja das, was die meisten Menschen in Deutschland einfach angreifen. Die sagen, diese Debatte wird einfach komplett schlecht geführt und deswegen finde ich, sollten wir die auch aus dem politischen Diskurs rausnehmen. Auch dieser Tweet von Markus Söder, der sagt, wir sind gegen Genderzwang, diesen Zwang, der wird herbeigerufen, weil im Endeffekt steht es ja erstmal noch jedem frei zu sprechen, wie er möchte.
Man sieht das ja auch anhand dieser Wörter, Genderzwang, Hysterie, Wahnsinn. Ja. Das sind ja Framings, die schon in eine gewisse Richtung führen. Martin Bohms, die Gender-Debatte ist ja auch nicht der einzige Konflikt, über den wir gerade so heftig streiten. Das sieht ja ganz ähnlich aus, wenn es um Corona geht oder um Zuwanderung, solche Themen. Nochmal beim Gendern zum Beispiel haben wir ja auch schon gesagt, wir streiten uns ja schon seit Jahrzehnten darüber, wie wir gendern. Und es gab in den 1970er Jahren, ich glaube, das hat Frau Mertens auch gesagt, schon ähnliche Diskussionen. Neu ist vielleicht tatsächlich die Heftigkeit und die Härte. Ja. Wie erklären Sie sich das? Wie ist das in die Diskussion gekommen?
Ja, ich teile erstmal die Analyse. In der Tat, das sind ja keine neuen Themen, aber es ist mindestens ein neuer Zungenschlag in diesen Debatten mit einem gewissen Aggressionspotenzial. Und für mich ist eine schleichende Gefahr, die in verschiedene gesellschaftliche Debatten eingesickert ist. Bei Corona haben wir es deutlich zum ersten Mal gesehen, der Moralismus, mit dem diese Debatten geführt werden. Und Moralismus, das sage ich immer, Moralismus ist der schlimmste Feind der Ethik, weil das ist eine, die in Anspruch nimmt, dass es ein feststehendes, ein absolut Richtiges gibt. Und das ist ja immer eine ganz gefährliche Einstellung, weil wenn es das absolut Richtige gibt, dann gibt es auch das absolut Falsche und dann wird der Andersdenkende schnell zum Feind, könnte man sagen. Und dann kommen solche Debatten eigentlich raus aus einem diskursiven Klima in Richtung eines Kampfes. Und das erleben wir zunehmend und das macht ja dann auch die Polarisierung. Ich glaube, das hat zu tun mit, wenn man jetzt mal den ganz großen Rahmen kurz aufmachen will, mit der Grundverunsicherung, die Menschen in unserer Umbruchzeit, in der wir leben, haben. Es hat sich fast alles aufgelöst, was wir an Haltestrukturen hatten, also bis hin zum Wahrheitsbegriff, wo man gar nicht mehr weiß, was ist Fakt und was nicht. Und ich glaube, das führt dazu, dass es ein Bedürfnis gibt, dass Menschen etwas suchen, was absolut wichtig ist, an dem man sich festhalten kann. Und das ist, glaube ich, ein Hintergrund für diese zunehmende Verhärtung. Man kann sozusagen seinen eigenen Standpunkt gar nicht mehr preisgeben oder den öffnen für Gegenargumente, weil man damit auch diese Orientierung für sich selber verliert und auch diese Identität, die man daraus zieht. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Da müssen wir aufpassen, auch in anderen Themen, Ökologie etc.
Ja, da passt ganz schön eine Studie zu von der Universität Münster. Die hat sich das Phänomen der, wie Sie gerade sagten, Martin Bohms Verhärtung genauer angesehen und dazu im Sommer vergangenen Jahres eben eine Untersuchung veröffentlicht. Demnach gehört ein Drittel der Bevölkerung einem von zwei richtigen Blöcken an, die sich gegenüberstehen. 20% der Deutschen lassen sich demnach dem Lager der Verteidigerinnen und Verteidiger zuordnen. 14% von ihnen dem Lager der Entdeckung. Entdeckerinnen und Entdecker. Ja, in Bezug auf die Gender-Debatte hieße das, VerteidigerInnen setzen sich für den Weiterbestand der bestehenden Sprache ein, also für die Dominanz des generischen Maskulinums etwa. Und Entdecker und Entdeckerinnen wollen sprachliche Veränderungen zulassen, um Diversität zuzulassen. Sie haben gerade den Begriff Identität fallen lassen, Martin Bohms. Haben wir es da auch mit einer Form von Identitätspolitik zu tun? Ich finde meine Identität, meine eigene, nur noch dadurch, dass ich dafür oder dagegen bin.
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein ganz starker Motor dieser Entwicklungen. Und ich mache es nochmal mit der Analogie zur Corona-Zeit, da hat man es gesehen. Das war ja eine Zeit, die jetzt ganz konkret verunsichert hat. Menschen hatten Angst, auch nachvollziehbar, vor dem, was da herumschwirrt. Und dann steigt dieses Bedürfnis. Also ich will dann genau diesen Halt haben, diese Sicherheit. Das führt dazu, dass wir dann eben diese Lagerbildung betreiben. Das ist aber ein Problem, denn es kommt ja so eine neue Betrachtungsweise, ein neuer Blick auf den Menschen damit in die gesellschaftliche Wahrnehmung, die Menschen immer nur als Teil einer Gruppe betrachtet. Ja, gehörst du hierhin, gehörst du dorthin. Eigentlich beruht unsere Wertekultur ja aber darauf, einen Menschen als Individuum zu sehen und nicht primär als Vertreter einer bestimmten Gruppe oder einer bestimmten Meinung. Und das führt dann häufig dazu, dass in Debatten, die vielleicht dann sogar mehr Scheindebatten sind, dass dann Menschen gelabelt werden, ja, gehört in dieses Lager, und dann mit kollektiven Attributen belegt werden. Die Egoisten oder die alten weißen Männer und so weiter. Und das ist eine Gefahr für unsere Wertekultur in einer freien, offenen Gesellschaft insgesamt, dieses Denken in Gruppenbezügen. Ich will doch gar nicht, wenn ich einen Menschen neu treffe, erst mal sehen, ist das ein Mann, ist es eine Frau, wie ist die Hautfarbe? Ich möchte diese Brille, diese Schubladenbrille doch gar nicht aufhaben, wenn ich Menschen begegne. Da müssen wir ein bisschen aufpassen.
Rüdiger Maas, haben Sie diesen Punkt Labeln und Gruppenbildung auch erfasst? Bei Ihren Beobachtungen?
Ja. Also wir stellen tatsächlich einen Rückgang der Ambiguitätstoleranz fest, also dass man eben auch mal die Gegenmeinung zulässt. Das ist eben ganz wichtig in der Debattenkultur. Auf der anderen Seite werden wir seit 2014 auch immer mehr konfrontiert mit Themen, die Befürworter und Gegner hervorrufen. Es war die Flüchtlingsbewegung, dann kam Corona, jetzt der Ukraine-Krieg. Und was wir aber auch auf der anderen Seite feststellen, dass natürlich Social Media dann nochmal ganz, ganz viel beiträgt in diesem Bubble-Denken. Ich will mal ein Beispiel nennen. Da gab es diese Ministerpräsidentin von Finnland, Sanna Marin, die eben getanzt hat. Und es gab quasi im ganzen, auf ganz Social Media nur Befürworter, die alle ihre Solidaritätsbekundungen kundgetan haben. Wir haben aber keinen einzigen Gegner gefunden. Das war tatsächlich eine richtige Scheindebatte, wo man auch gesagt hat, lass sie doch tanzen, aber es gab doch niemanden, der dagegen war in unserer Republik. Das hat aber auch keinen mehr interessiert. Und so wird auch unsere Kommunikation immer mehr schubladiger tatsächlich. Und da habe ich tatsächlich die Angst, dass wir aus einer zu großen Liberalisierung tatsächlich eine Schubladisierung machen, weil wir einfach nicht mehr die Gegenmeinung zulassen. Also man kann sich das so vorstellen, die Pluralität wird breiter, aber die Qualität unserer Pluralität nicht.
So. Ja, das ist ein schönes Stichwort, Schubladisierung. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Magali Tessiedou. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aus Südbaden. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ist das auch Ihre Meinung? Machen wir viel zu viele Schubladen auf, wenn wir uns um das Thema Gendern kümmern?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es eine Illusion ist, dass es diese Schubladen nicht geben kann. Wir Menschen müssen kategorisieren, sonst ist es einfach zu groß für uns. Und wir befinden uns alle in Schubladen automatisch, ob wir das wollen oder nicht. Und wir packen auch andere da rein. Das finde ich an sich gar nicht so schlimm, wenn diese Schubladen nicht eine Bewertung mit beinhalten, was richtig und was falsch ist. Das finde ich das Problem dabei. Und also tatsächlich hat es, glaube ich, was mit Privilegien zu tun, wenn man davon ausgeht, ja, ich sehe keine Hautfarbe, ich sehe kein Geschlecht, ich sehe das alles nicht. Wenn man auf der anderen Seite sich befindet, fühlt sich das anders an.
Wie fühlt sich das an? Könnt ihr das uns kurz vielleicht ein bisschen beschreiben?
Also wenn ich mich als Frau bewege, wird mein Geschlecht wahrgenommen. Das hat was mit der gesellschaftlichen Entwicklung, es hat was mit Sexismus zu tun. Die Bedrohung ist eine andere, wenn ich mich als Frau im öffentlichen Raum bewege zum Beispiel, aber auch im medialen Raum ist das Risiko größer, zum Beispiel eine sexualisierte, verbale Gewalt ausgesetzt zu sein, wie das als Mann zum Beispiel. Ein Mensch mit einer anderen dunkleren Hautfarbe, mein Kind zum Beispiel hat eine dunklere Hautfarbe, wird anders wahrgenommen und dem wird anders begegnet als jetzt den gleichaltrigen Kindern mit einer durchschnittlichen Hautfarbe, nenne ich es mal. Als Kind ist es noch relativ niedlich und alle finden es goldig. Das wird sich im Teenageralter ändern und darauf muss ich ihn vorbereiten, dass es dieses Schubladendenken gibt.
Ja, ich danke Ihnen, Magali Tessidou, für diesen Beitrag, der vielleicht noch mal ein wenig relativiert, wie schwer es doch ist, dass es eine Gratwanderung ist. Wo fangen die universellen Werte an, Wertekultur? Aber wir brauchen eben auch unsere Schubladen. Ja. Die Harmonie zwischen zwei Menschen ist niemals gegeben. Sie muss immer wieder neu erobert werden. Das sagte die französische Schriftstellerin Simone de Beauvoir einmal. Wäre spannend gewesen, was sie über die aktuelle Genderdebatte in ihrem Land und auch bei uns gesagt hätte. Und ich denke, ihr Gedanke lässt sich gut auf unser Thema heute übertragen. Auch das gemeinsame Verhandeln und das gemeinsame Reden über etwas muss immer wieder neu erobert werden. Wichtiges Anliegen oder Geisterdebatte. Wer will eigentlich gendern? Das stand heute im Mittelpunkt der Lebenszeit. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Da waren in den ersten beiden Teilen Christine Ivanov, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Germanistischen Institut der Uni Hannover, Sabine Mertens, freie Publizistin und Leiterin der Arbeitsgruppe Gendersprache im Verein Deutsche Sprache, und Rüdiger Maas war dabei, Gründer des Instituts für Generationenforschung, und Martin Bohms, Direktor der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur in Bonn. Herzlichen Dank Ihnen allen und ein herzlicher Dank geht auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Ihre Mails und Ihr Mitwirken an dieser Sendung. Nach den Nachrichten empfehle ich Ihnen noch die Sendung Umwelt und Verbraucher. Die Lebenszeit gibt es in einer Woche wieder, dann mit dem Thema Kritisiert und hinterfragt, was erwarten Sie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit meinem Kollegen Andrea Stopp dann am Mikrofon. Heute im Studio war Antje Allroggen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.